Das Argument war, was ist die Konsequenz daraus, wie machen wir es besser? Ja, das war das die Frage. Also mal ein Ansatz, der eine Zurückweisung ist. Später mache ich es mal wieder andersrum. Aber erstmal eine Zurückweisung. Leute fragt nicht immer gleich, wie man es besser macht. Aus folgendem Grund. Wer sagt, wie machen wir es denn besser? Legt den Ton vor, okay, die Kritik ist gegessen. Okay, die Kritik ist verstanden und gebombt. Aber er fragt sich, was eigentlich draus kommt. Ja? Da möchte ich sagen, wer die Kritik wirklich versteht und billigt, steht nicht ganz dunkel da bezüglich dessen, was folgt. Immerhin ist in der Kritik doch schon gesagt worden, wenn du sie mitmachst, ja, was das Verkehrte dieser Ordnung ist, sodass es eine Herrschaftsform sein muss. Privateigentum, Privatinteressen, solche Interessen, die müssen miteinander im Gegensatz stehen. Die können bloß unter dem Kommando und unter der Aufsicht einer übermächtigen Gewalt, einem Gewaltmonopol, überhaupt untereinander zum Frieden gezwungen werden. Aber das liegt an der Natur dieser Interessen und nicht an dem Interesse dessen, dass ich essen will und du auch essen willst. So, das war vorhin schon mal gesagt von mir. Also wenn du jetzt fragst, wie wollen wir es besser machen, dann ist es den gemeinsamen Lebensprozess nicht in der Form einer Konkurrenz von Privateigentümern abwickeln. Dann brauchst du auch keine Obrigkeit, die auf jeden dauernd aufpasst. Das ist eine Fassung. Jetzt sagst du wieder, okay, verstanden, aber wie soll denn das gehen? Ja? Ja, kann man schon machen. Wir können den Dialog ja anders probieren. Du sagst nicht, wie soll es gehen, sondern du sagst, warum du glaubst, dass es so schlecht oder gar nicht geht. Du bringst einfach deine Bedenken ein, warum das nicht geht. Und ich sage dir was, die Bedenken kommen alle aus dem Kapitalismus, den du kennst.
Auf einer Führung und auf eine Gemeindeverteilung der Güter praktisch kommt.
Genau auf das läuft es raus. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Vielleicht sind wir noch nicht präzis genug bezüglich dessen, was damit genau gemeint ist, aber genau darauf läuft es hinaus. Ach, er hat gesagt, er hätte es so verstanden, dass es auf Anarchie und auf Gemeinschaft der Güter, Kommunismus rausläuft. Aber da hätte er mich wohl irgendwie zu simplifiziert verstanden. Und jetzt habe ich gesagt, nein, so verkehrt finde ich das erstmal gar nicht. Ja. Es ist halt allen Leuten hierzulande so natürlich, so selbstverständlich, dass sie sagen, dass Menschen zusammenleben, das geht doch bloß in der Form, dass jeder ein Privateigentümer ist und dem anderen abluchst, was er abluchsen kann. In jeder Fabrik findet eine Kooperation statt. Die ist keine, wo der eine dem anderen was abluchst, sondern wo sie, in dem Fall unter dem Kommando des Unternehmers, der einen Gewinn draus zieht. Da arbeiten sie zusammen und dann kommt ein Gemeinschaftsergebnis raus. Da ist jetzt wieder das Komische, das gehört wieder dann dem Unternehmer und das geht die Arbeitskräfte alles überhaupt nichts an. Das ist wieder blöd. Aber das ist doch kein so ein Rätsel, dass Menschen auch zusammenarbeiten können zu einem gemeinsamen Zweck.
Ja, da habe ich auch ganz gut gefallen,
Also, haben Sie es gehört, Mann? Ja? der Mensch trägt das Böse, also jetzt ist die Vermutung, die jetzt vorgetragen wird, der Mensch trägt doch das Böse in sich, er will so viel wie möglich für sich zusammenraffen und es anderen wegnehmen. Was ist das? So ähnlich, ja? Ja, und man sieht ja täglich. Und jetzt nochmal mal Erinnerung an den Punkt. Natürlich siehst du das täglich. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo es ums Privateigentum geht. Wo also jeder, übrigens ganz unabhängig davon, ob er böse ist oder gut oder harmlos ist oder nicht harmlos, wo jeder so gut dasteht, wie er dem Markt an Geld entziehen kann. Wie er rausschlagen kann, sei es für seine Dienste, sei es für das, wovon er andere Leute abhängig machen kann. Ja, dem Mietshaus, das er hat oder sonst was. In der Welt muss doch das alles passieren und muss es doch so ausschauen. Nur, du behauptest ja mehr als, in der Welt, in die ich schaue, sind alle raffgierig. Das ist deine Rede und das sage ich okay. Aber du sagst ja, und auch außerhalb der Welt des Eigentums sind alle raffgierig. Und da muss man sagen, wo weißt du das her? Erst einmal, außerhalb der Welt des Eigentums hast du überhaupt keine Erfahrung. Du magst ein Urteil über eine Menschennatur, nämlich über die Art, wie der Mensch ist, ganz jenseits der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen du ihn siehst. Du bestreitest mir noch nicht mal, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse die Leute zu den Handlungen, die du als raffgierig und konkurrenzlerisch zur Kenntnis nimmst, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse die Leute zu den Handlungen zwingen. Das bestreitest du noch nicht mal. Aber dann soll es doch nicht der Zwang sein, sondern die Menschennatur, die es auch ganz abhängig von den Umständen so nicht anders gibt und die gar nicht anders kann. Also am Schluss sagst du ja dann doch, dieses Privateigentum ist nichts, was der Staat organisiert und den Leuten als Existenzweise abverlangt, sondern ist Privateigentum, quasi liegt in den Genen. Und da muss ich das sagen, da brauchst du bloß mal in die geschichtlichen Formen der Staaten schauen, na da ist manches in den Genen gelegen vorher, vor Privateigentum. Nee, muss überhaupt nicht sein, du kannst ruhig weiterreden.
Allein schon, wenn wir den Tod sehen, ja, dann können wir ja ernst mit ihm sehen, wie zum Beispiel der eine Affe dem anderen Affen die Parade sind und ihn jetzt kaufen. Der andere Affe schaut in das Haus und hat nichts mehr.
Ja? Damals, ein Argument möchte ich mal dazu sagen, nämlich, es ist schon die Besonderheit des Menschen, dass er der stammesgeschichtlichen Determination nicht unbedingt unterliegt. Du bist nicht gezwungen, weiterhin so zu leben wie er auf. Und auf unserer Weise tun wir es ja auch nicht. Bloß wenn es um die Rechtfertigung von Privateigentum geht, da ist jeder gern bereit zu sagen, wir sind ein Tier. In allen anderen Fragen, da wollen wir keine Tiere sein. Aber dann, also das ist die Biologie als Legitimationswissenschaft für den Kapitalismus, das ist richtig populär geworden, indem er immer dort, wo es um die Gegensätze geht, zur Biologie greift und sagt, na schau, die Affen und die Walrösser und sonst was waren doch auch schon so. Es mag ja sein, dass die so sind. Übrigens, das gibt natürlich dann wieder ab demselben Grund, weil jeder mit der Menschennatur rumargumentieren will, gibt es natürlich dann Tierforscher, die sagen, es gibt aber Tierarten, die sind total kooperativ und friedlich und ist bloß derselbe Blödsinn andersrum. Auf derselben Ebene, ich rede das Tier als Beispiel für die Menschennatur und dann finde ich mal andere Tiere, die ganz anders sind, Ameisen zum Beispiel. Ganz toll kooperativ und dienen alle ihrem Gemeinwesen wie der Teufel und so weiter und so weiter. Also, lassen wir doch die ganze Geschichte. Vielleicht noch so. Ich erläutere was Kritikables über unsere Gesellschaft. Und immer noch in Erinnerung, ich hätte auch nichts dagegen, wenn jetzt jemand sagt, so kritikabel ist das gar nicht, denn das ist gut. Und dann reden wir über den Stoff. Das ist gut geregelt. Tut keiner. Vielleicht kommt es ja noch, bisher nicht. Dein Argument ist nicht das, sondern dein Argument ist, Die Kritik mag sein, was sie will, aber geht es denn anders? Das ist dein Argument. Und dieses Argument sagt eigentlich deine Kritik, ich will sie gar nicht kritisieren, aber die benennt nicht den wirklichen Grund von dem, was wir sehen. Sagt, der wirkliche Grund ist eine Notwendigkeit, die ist viel höher als die Gewaltverhältnisse, die wir hier sehen. Und dass diese Verhältnisse mit Gewalt aufrechterhalten werden müssen, das ist ja eigentlich bekannt. Also da ist ja gar kein Widerspruch gekommen bisher. Aber du sagst einfach, genau diese Scheißwelt entspricht der Menschennatur. Und deswegen, also das ist ja natürlich, das liegt in dem Gedanken drin, deswegen kritisieren wir es lieber nicht, denn was von Natur kommt und man eh nicht ändern kann, da ist ja blöd, wenn man es kritisiert. Wie das Wetter oder den Tod, kann man auch nicht kritisieren. Ich verstehe schon, natürlich argumentierst du in deinen Kreisen auch mehr von meiner Seite gegen andere, die immer mit der Menschen dazu kommen.
Ja, und ich meine,
ist schon klar. Ja, überlegen wir nochmal, weiß nicht, wer anders noch was zu dem Menschen-Natur-Argument, was jetzt nicht gut, nicht oder nicht gut oder nicht in einer ordentlichen Reihenfolge gesagt worden ist, sodass man da noch, noch eine Vertiefung zu dem Menschen-Natur-Gedanken hätte. Ja, ansonsten wieder Meldung, dann habe ich jetzt.
Ja, genau. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass es auf der einen Seite die Unternehmer geben würde, über Freiheiten zu verfügen, und auf der anderen Seite den Einfluss von Arbeiter, der jetzt gezwungenermaßen seine Gutzeit in Hand suchen muss, um den Lohn zu seiner Arbeit zu bekommen. Ist es aber nicht heutzutage eher so, weil wir ja die großen Konzerne, die was zu tun haben, die was zu machen, die als Aktiengesellschaft. Das heißt, selbst der Vorstand, der Aufsichtsrat, ja, denen gehört es ja auch nicht. Also praktisch, selbst der einfache Arbeiter hat ja ein halbes Unternehmen, in dem er eine Aktie hat, was ja meistens dann der Fall ist. Das heißt, eigentlich gehört ja der ganze Konzern allen. Aber diese klassische Struktur, wie dem Unternehmer, dem alles gehört, der Arbeiter, der gearbeitet, ist ja ganz gegeben, oder?
Ich glaube, das kann man glaube ich so nicht sagen. Was ich verstehe und was ich natürlich einsehe ist, inzwischen ist das Kapitaleigentum und die Kapitalfunktion getrennt. In der Regel. Ja, in kleineren Familienbetrieben mag das noch anders sein, aber in der Regel ist das Kapitaleigentum und die Kapitalfunktion getrennt. Die Familie Quandt meinetwegen besitzt BMW und noch 15 andere Firmen, mehrheitlich jedenfalls, und ist selber kein tätiger Kapitalist. Sie organisieren nicht die Arbeit und die Produktion und die Modellpolitik bei BMW. Dafür haben sie bezahlte Funktionäre, die sind formell Arbeitnehmer, ja, brauchen auch kein Eigentum besitzen, sind formell Arbeitnehmer, tatsächlich sind sie Funktionsträger der Kapitalrolle, und werden auch entsprechend entlohnt. Die kriegen keinen Stundenlohn, wie wir wissen, sondern die kriegen zwischen 5 und 15 Millionen im Jahr. Die werden entlohnt in einer Weise, dass die Entlohnung selber schon den Kapitalerfolg des Unternehmens widerspiegelt, aber nicht die Arbeitsleistung. Das hat mit Arbeitsleistung einfach nichts zu tun. Insofern merkt man den Unterschied sowohl an den Funktionären, wie man sagen muss, dass es das Kapitaleigentum natürlich nicht deswegen nicht mehr gibt, weil das Kapitaleigentum nicht mehr der tätige Unternehmer ist. Das Kapitaleigentum ist halt dann die Finanzmacht der Menschen, die viel besitzen und ihr Geld einmal da reinstecken, einmal da reinstecken, übrigens darüber ja auch manchmal Firmen zum Scheitern bringen und andere Firmen zum Aufblühen bringen. Und das dritte Argument zu dem Thema, die allgemeine Verwischung war doch die der Tenor, ja. Das dritte, von der Seite des Arbeiters her, ja, das mag sein, dass ein Arbeiter eine Aktie besitzt. Mag auch sein, dass er 10 Aktien besitzt oder Aktien zum Wert von 10.000 Euro besitzt. Mag sein. Aber immer noch ist 99% seines Einkommens Lohn, den er für Arbeitsleistung kriegt und vielleicht 1% seines Einkommens Dividende, die er auf die Aktie kriegt, die er hat. Wenn der sich für einen Unternehmer hält, spinnt er. Bei ihm ist die Teilhabe an einem Unternehmen bloß eine riskante Form von einem Spargroschen. Ja, wie er ihn ja auch auf der Bank hat, weil er irgendwann einen Kühlschrank kaufen muss oder weil er fürs Alter was zurücklegt. Wenn er das in der Form von Aktien tut, kann er schon tun. Dann ist er gewisserweise ein Hasardeur für das Geld, was er gar nicht zum Spekulieren frei hat, weil er es wirklich braucht, morgen oder übermorgen. Mit dem Geld spekuliert er, wie wenn er einer wäre, wie die, die Millionen übrig haben. Also in dem Sinn, die sozialen Charaktere, die Rolle Lohnarbeiter und die damit verbundene Armut und die Rolle Kapitalist und der damit verbundene Reichtum und die Nutznießung an allen Wachstumserfolgen der Nationalökonomie, diese Rollen, die sind noch sehr gut erkennbar. Vielleicht übrigens heute schon wieder viel mehr, als es noch in den 70er Jahren war, wo die Lohnarbeiter zwar nicht Aktionäre, aber wenigstens halbwegs gesicherte Lohnarbeiter gewesen sind. Heute ist doch die Hälfte der Jobs sind doch Teilzeitbeschäftigung, Zeitverträge, Zeitarbeit, Minijobs und so weiter. Es ist jede Menge Jobs, die überhaupt nicht mehr den Charakter haben. Das ist die Lebensgrundlage eines Menschen und seiner Familie. Also in der Hinsicht ist der heutige Kapitalismus schaut viel mehr wie Manchester aus, als der in den 70er Jahren ausgeschaut hat in Deutschland. Also Manchester, wisst ihr schon, das ist das Schimpfwort. Das ist der Frühkapitalismus ist noch in England entstanden. Der Kapitalismus ist in England entstanden und dann gab es den Frühkapitalismus, den englischen, der hieß Manchester-Kapitalismus. Und das gilt unter deutschen Sozialpolitikern als Schimpfwort. So wie Manchester-Kapitalismus wollen wir nicht mehr haben. Deswegen, das sieht heute mehr wie Manchester aus. Also das ist sehr abgekürzte Rede. Okay. Ja.
Noch ganz anderes Feld. Das Demokratieverständnis, von dem ich gesprochen würde, ist jetzt auch das, was wir in Deutschland Demokratie haben. Wenn man zum Beispiel in die Schweiz blickt und gerade auch mit dem, was der einzelne Bürger jetzt wirklich aktiv tun kann, außer wir, da gibt es zum Beispiel das Defizit, also wer auch so laut gesagt wurde, dass ich eben als Bürger ja was machen kann. Also das ist auch gesetzlich das Alter, wenn man mit dem Kriegen bleibt. Das ist auch ein anderer Aspekt werden.
Ja? Also da steckt was Eigentümliches drin, nämlich, ich habe so geredet über die bundesrepublikanische Demokratie und das sind natürlich die Demokratien in allen großen kapitalistischen Nationen, sind schon mehr so von der Art, also von der repräsentativen Art der repräsentativen Demokratie. Wo also geklärt ist, dass der Gesetzgeber dieser gewählte Körper ist und nicht jedermann. In dem Maß, in dem die Bürger sich aber die Spaltung in Bourgeois und Citoyen antun, in dem Sinn, je reifer, demokratisch reifer ein Volk ist, das schließt übrigens auch so ein bisschen ein, so arg arme darf es nicht so arg viele geben. Und wenn, dann sollen es Ausländer sein, die nicht mitstimmen dürfen. Ja, das gehört ein bisschen dazu. Je mehr sich die Bürger die Spaltung in Bourgeois, also in den Konkurrenzbürger, der sein Interesse will, und Citoyen, in den verantwortungsbewussten Staatsbürger, der sich wirklich auch gegen das eigene Privatinteresse auf den Standpunkt, erst kommt das Gemeinwesen und erst muss die Staatskasse in Ordnung sein, ehe man Ansprüche stellen darf und so weiter. Je mehr Erfolg sich bereit ist, sich auf den Standpunkt zu stellen, desto freier kann es sein und desto mehr Verantwortung für den Staat darf selber übernehmen. In der Hinsicht ist die Schweiz offenbar eine sehr reife Demokratie. In der Bundesrepublik kennt man es doch immer wieder, auch Politiker sagen, wir müssten mehr plebiszitäre Elemente in die Verfassung einbringen, wir müssten mehr Volksentscheide, Möglichkeiten, dass die Bürger auch über bestimmte Gesetze mitentscheiden haben. Und kaum diskutieren sie darüber, wie sie das machen wollen, machen sie so viel Hürden rein, dass es immer nichts wird draußen. Also den Nutzen des Plebiszits, nämlich, naja, Bürger, es ist euer Staat, sagt doch selber, wie regiert werden soll. Den Nutzen, dass es die Freiheit und das Ja zum Staat fördert, das ist Licht auf der Hand. Aber so kaum denkt man darüber nach, macht man 1000 Vorkehrungen, dass die Bürger nichts Falsches entscheiden können. Also dass man sicherstellt, dass die Bürger nichts Falsches entscheiden können. Und daran wird wieder deutlich, wie viel Misstrauen gegen den Bourgeois im Citoyen, wie viel Misstrauen gegen den Privatmann, der dann doch seinen Vorteil will, herrscht. Die Verantwortlichkeit, ja, dass in Deutschland eine Mehrheit von zukünftigen Rentnern für Rentenkürzung stimmt. Die Verantwortlichkeit, dass eine Mehrheit einer Belegschaft in einem Betrieb für ihre Entlassung stimmt. Dass alle Bürger für Steuererhöhungen stimmen. Auf das vertrauen die einfach nicht, die Regierenden.